herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Das Thema der heutigen Folge liegt mir persönlich sehr am Herzen, da es, wie ich finde, nach wie vor viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ich möchte heute über mentale Gesundheit in der juristischen Ausbildung sprechen und wie wichtig psychologische Aspekte für den Erfolg im Examen sind. Der Druck vor dem Staatsexamen ist ja bekanntermaßen hoch und viele Prüflinge klagen über Stress und gesundheitliche Probleme. Ich selbst hatte zum Beispiel regelmäßig Spannungskopfschmerzen. Eine Freundin konnte bereits Monate vor den Prüfungen ganz, ganz schlecht einschlafen. Und ein anderer Kommilitone hatte eine derart kurze Lunte, dass ihm seine Freundin schon mit Trennung gedroht hat. In einigen Fällen führen Stress und Leistungsdruck auch zu Depressionen und Angststörungen. Darauf reagieren inzwischen auch die Hochschulen und bieten Coachings und Resilienztrainings an. Wie es um die psychische Gesundheit der deutschen Nachwuchsjuristinnen wirklich steht und welche Techniken helfen können, gesund und leistungsfähig zu bleiben, bespreche ich heute mit meinem Gast Tom Reschke. Tom Reschke ist Psychologe und forscht als Doktorand an der Uni Heidelberg zum Stresserleben von Jurastudierenden in der Examensvorbereitung. Dabei untersucht er insbesondere, welche Interventionsansätze bei der Stressreduktion helfen können. Außerdem hat er für das Projekt Selbstregulation der Uni Heidelberg ein spezielles Coaching-Konzept für Examenskandidatinnen entwickelt. Lieber Tom, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die lieben einleitenden Worte, Tina. Ich freue mich auch, dass ich da bin und dass ihr mir die Möglichkeit gebt, es ist ja schon eine Ehre, hier eingeladen worden zu sein, ein paar Gedanken zu dem Thema zu verlieren.
Ja, wie gesagt, ich finde es super wichtig. Ich habe nämlich persönlich auch da so die ein oder andere Thematik mit gehabt und ich glaube, das geht ganz vielen so. Deswegen schön, dass wir heute dich als Experten dabei haben. Ich würde direkt einsteigen, Tom. Also das Jurastudium ist ja berühmt dafür, sehr anspruchsvoll zu sein und ich glaube, Horrorgeschichten zum Examen gibt es genügend. Du arbeitest regelmäßig mit Heidelberger Examenskandidatinnen in deiner Tätigkeit. Wie geht es denn deiner Einschätzung nach den deutschen Jurastudierenden?
Genau. Wie geht es den deutschen Jurastudierenden? Das ist ja eine vielleicht doch sehr verallgemeinernde Frage. Vielleicht starte ich mit einem lustigen kleinen Wortspiel, was mir dazu einfällt. Vielleicht hast du es so ähnlich schon mal gehört, Tina. Wohin man geht, so geht es einem. Ja. Und wenn man jetzt mal überlegt, wohin gehen die meisten Jurastudierenden, wenn sie mit dem Studium beginnen und in den ersten Semestern, naja, dann geht man gerne mal in Clubs und Bars, da geht man vielleicht auch gerne mal so feiern, ne? Man hat vielleicht auch mal Lust auf ein Urlaubssemester oder geht ins Ausland, ja. Das ändert sich, wenn die Studierenden im Fach Jura Rechtswissenschaft auf ihre Examensvorbereitung zusteuern. Ja, das heißt, hier sollte man, glaube ich, einen wichtigen Unterschied auch sehen, ne? Denn wo gehen die Studierenden in der Examensvorbereitung hin? Man könnte sagen, ins stille Kämmerlein. Ne? Da ist sozialer Rückzug angesagt, befassen mit dem umfangreichen Lernmaterial. Manche gehen ins kommerzielle Rep, andere bereiten sich selbstständig vor. In jedem Fall der regelmäßige Gang zu Probeklausuren ist auch etwas, was sicherlich den Weg der Studierenden da beschreibt in der Examensvorbereitung. Ja, und ich glaube, dieser Unterschied, den zu ziehen zwischen Jurastudierende vor ihrer Examensvorbereitung und in der Examensvorbereitung, das ist ein ganz entscheidender. Du weißt das selber aus deinem Studium, du hattest das in der Anmoderation gerade ein bisschen gesagt. Die Examensvorbereitung ist ein ganz wesentlicher Studienabschnitt für jede Jurastudentin, für jeden Jurastudenten, der mit sehr intensiver Lernzeit einhergeht. Ja, ich erinnere mich da an einen Bericht des BRF, des Bundesverbands der rechtswissenschaftlichen Fachschaften. Und da gab es mal einen Arbeitskreis für psychischen Druck. Und die haben auch Symptome im Zusammenhang mit Stress im Jurastudium, teilweise auch im Zusammenhang mit der Examensvorbereitung genannt. Und zu den wesentlichen Stresssymptomen gehörten damit Grübeln, ne, Also, ja, ich glaube, die haben das als so negative Gedankenspiralen auch bezeichnet. Emotionale Zustände wie Gereiztheit, Schlafprobleme, du hast das selber auch angesprochen, aber auch niedergeschlagene Stimmung. Ne? Das sind so typische Symptome, die bei langanhaltenden Belastungssituationen, man könnte sagen, typisch menschlich sind, ne? Die auftreten und ein Ausdruck einer Anpassungsleistung sind, könnte man sagen. Ne? Und in dem Zusammenhang ist sicherlich auch zu erwähnen, dass man sich hier und da schon immer mal mit der Frage befasst hat, wie es Deutschlands Jurastudierenden geht. Ein Studierendensurvey aus dem Jahr 2017 hat diese Frage auch mal sehr großflächig gestellt und hat da deutschlandweit über Universitäten und Hochschulen hinweg verschiedene Fachgruppen, verschiedene Studienfächer befragt, Studierende in diesen Fächern und auch da herausgefunden, dass tatsächlich Studierende, die Staatsexamina als Abschluss anstreben, einen besonders hohen Workload haben, also besonders viel Zeit mit dem Studium aufwenden. Und das sind vor allem, ne, wenn man mal überlegt, eben Jurastudierende, die einem da in den Sinn kommen, aber auch Medizinstudierende. Beide Fächer sind gekennzeichnet nach diesem Studierenden-Survey durch hohe Leistungsansprüche, die an die Studierenden gestellt werden. Ausgeprägtes Konkurrenzdenken, vor allem im Fach Jura. Und auch hier die Beziehungen zu den Dozierenden, die da als nicht so zufriedenstellend aus dem Survey heraus lesbar waren. Ja, also Jurastudierende, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen, lassen sich beschreiben durch hohe Belastungen innerhalb ihres Studiums, insbesondere durch die hohen Anforderungen, denen sie sich ausgesetzt sehen in der Prüfungsvorbereitung, sprich Examensvorbereitung selbst, aber auch den Strukturen innerhalb ihres Studiums. Und auch darüber, denke ich, können wir heute hier und da noch ein Wort verlieren.
Ja, du hast jetzt schon super viel angesprochen. Ich habe auch einfach so plakativ diese große Frage direkt an den Anfang gestellt. Ja. Danke schon mal für deinen Input. Also kann man schon generell festhalten, dass das jetzt nicht nur eine gefühlte Wahrheit ist, dass diese Examensphase für sehr viele Studierende extrem belastend ist.
Genau, also insbesondere die Examensphase kann man so als belastend beschreiben, die kann man als stressig beschreiben. Im Mittel erleben das die Studierenden, die sich in der Examensvorbereitung befinden, als sehr, sehr herausfordernd. Natürlich mag es da einige Studierende geben, auf die trifft das weniger zu, auf andere dann vielleicht wieder mehr. Das heißt, im Mittel kann man schon sagen, die Examensvorbereitung ist eine Studienphase, die einfach sehr lang ist und von den meisten Studierenden als sehr, sehr intensiv, was die arbeitsbezogenen Belastungen anbelangt, erlebt wird. Und ich persönlich kann jetzt insofern nur meinen Expertenstatus in Anführungszeichen da vielleicht mit ins Spiel bringen, dass ich eben in Heidelberg, an der Universität Heidelberg, ein Forschungsprojekt angestoßen habe und auch als ein Praxisprojekt aufgegleist habe. Und da natürlich einige Aussagen über meine Forschung und dort die Jurastudierenden in der Examensvorbereitung treffen kann. Allerdings das natürlich mit eingeschränkter Aussagekraft, ne, für Jurastudierende deutschlandweit. Ne, das muss man natürlich auch hinzusagen. Ne. Gleichwohl könnte man überlegen, dass natürlich auch Jurastudierende aus einer Universität, nur die jetzt mal herausgegriffen wurde, ne, nämlich die Heidelberger, doch als repräsentativ gelten könnten für andere juristische Fakultäten in Deutschland.
Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Das bringt mich eigentlich auch schon zu meiner zweiten Frage. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert, was dazu denn eigentlich schon geforscht wurde. Und muss sagen, ich war recht überrascht, dass ich gar nicht so viel gefunden habe. Also du hast die Survey aus 2017 angesprochen und auch von der Bundesfachschaft gab es ja schon mal Input dazu. Ich bin vor allem über die Studie Jurstress aus Regensburg gestolpert, die mit, ich muss mal gerade nachgucken, ich glaube 452 Studierenden eine Studie durchgeführt hat. Und das finde ich ja schon bemerkenswert, dass da eigentlich noch gar nicht so viel geforscht wurde. Kannst du das bestätigen?
Ich kann das bestätigen. Es gab bisher tatsächlich keine systematischen Studien, die das Belastungserleben der Jurastudierenden in der Examensvorbereitung untersucht haben. Und dieses Regensburger Forschungsprojekt, das meines Wissens auch im letzten Jahr, im Sommer, glaube ich, 2022 publiziert wurde, das hat jetzt erstmalig Erkenntnisse vorgelegt, ja, die auch deine Fragestellung, glaube ich, ganz gut vom Anfang beantworten kann. Ne? Wie geht es den Jurastudierenden speziell in der Examensvorbereitung und was kann man auch für Aussagen treffen über die psychische Belastung? Ja, das ist eine sehr wissenschaftliche Arbeit, die hier eben vorgelegt wurde, die auch wissenschaftlichen Kriterien genügt. Und das ist ja immer ganz wichtig, ne, dass man so etwas auch vorfindet wie Objektivität, Reliabilität und Validität. Ne? Das heißt, nur ein wissenschaftlicher Zugang zu dieser Fragestellung psychische Belastung von Jurastudierenden kann letztlich auch gute Aussagen darüber liefern, wie sich die Studierenden erleben, wie sie sich vielleicht auch verhalten in der Examensvorbereitung. Und da bietet eben die Psychologie als Wissenschaft und die Regensburger, das war auch ein Verbund von Psychologinnen und Psychologen, da bietet die Psychologie eben gute Forschungs- und Untersuchungsdesigns, und das haben die Regensburger hier auch gemacht mit ihrer Studie, nämlich einer Längsschnittstudie, die über 13 Monate, das ist wirklich ein langer Zeitraum hinweg, ganz viele Studierende, du sagtest es schon, über 400 Studierende hinweg über diesen Zeitraum begleitet hat und eben verschiedene Maße erhoben hat.
Ja, ich fand die Studie sehr spannend, also für unsere HörerInnen. Ich werde den Link dazu euch auch in die Shownotes packen. Da könnt ihr mal im Detail nachlesen, was da untersucht wurde und zu welchen Ergebnissen die Forschenden gekommen sind. Was ich sehr eindrücklich fand, war zum Beispiel, dass 48% der Probandinnen deutliche körperliche Stresssymptome gezeigt haben. Unter anderem wurde auch der Cortisolwert gemessen. Also für die, die das nicht wissen, das ist ein Stresshormon. Da konnte man wirklich im Körper auch bei vielen erhöhten Stress nachweisen. Lest euch gerne durch, wenn es euch interessiert. Ich würde gerne noch ein bisschen generell über Stress reden. Wir haben jetzt etabliert, es ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit. Tatsächlich ist es stressig, Jura zu studieren und ein Examen machen zu müssen. Stress ist immer so ein bisschen negativ konnotiert. Kann man das so pauschal sagen? Oder kann es vielleicht auch eine Kraft sein, die Ressourcen freisetzt? Wie sieht man das denn in der Psychologie?
Ja, Tina, deine Frage ist ja schon so ein bisschen darauf angesetzt, dass ich vielleicht dir auch antworten mag, und das möchte ich auch tun, dass Stress nicht nur negativ ist, sondern ich hatte es am Anfang auch schon ein bisschen erwähnt, Stress an sich ist eine Bereitschaft unseres Organismus. Ne? Also man könnte sagen, die Stressreaktion ist eine, die uns gegenüber Belastungen sozusagen fähig macht und mobilisiert, diese zu bewältigen. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, früher waren wir ja noch ganz anderen Belastungen ausgesetzt, also unsere Vorfahren, ne? Die Urzeit-, Steinzeitmenschen, ne? Da kam es wirklich noch darauf an, Leben und Tod sozusagen in Situationen darüber zu entscheiden, wenn man hoffentlich möglichst flotte Beine hatte und vom Säbelzahntiger davonrennen konnte. Heute ist das anders, ne? Dass Stress andere Charakteristika mit sich bringt, häufig langandauernder ist, auch wiederkehrende Merkmale hat. Und das ist sozusagen die Herausforderung heute. Ne? Und deshalb ist häufig auch Stress heute negativ assoziiert, landläufig negativ assoziiert, und auch psychische Belastung aus deiner Frage könnte man natürlich mit Stress gleichsetzen. Ne? Also, und da wäre es auch wichtig, mal zu definieren, was wir unter Stress überhaupt zu verstehen haben. Man kann erstmal allgemein sagen, Stress ist ein Phänomen, ne? Das so nach einer sehr bekannten Stresstheorie eine Beziehung zwischen einem Individuum und einer bestimmten Umwelt beschreibt. Ne? Und da spielen auch kognitive Aspekte eine Rolle. Ne? Nämlich, wenn man das jetzt einfach definieren würde, könnte man sagen, Stress ist eine Reaktion einer Person, eines Individuums, auf ein bestimmtes Ereignis. Und diese Reaktion hängt aber ab von der individuellen Bewertung. Ne? Das ist die berühmte Stresstheorie von Richard Lazarus, ein amerikanischer Stressforscher in den 70er Jahren, hat er die damals aufgestellt und sagt eben, für Stress ist die Bewertung, sprich die Gewichtung von Anforderungen und eigenen Ressourcen aber auch ganz wichtig. Das heißt, je nachdem, wie eine Person das dann balanciert, resultiert daraus Stress oder auch ein neutraler Zustand oder ein Zustand, der als Herausforderung auch interpretiert werden kann. Das wäre genau dieser positive Stress. Hier schließt sich jetzt der Bogen, auf den du so ein bisschen hinaus wolltest. Ne?
Also vereinfacht gesagt, in diesem Modell, wenn ich jetzt mich einem Staatsexamen gegenüber sehe, was ja eine Situation ist, die mir, mit der ich konfrontiert werde, ich aber das Gefühl habe, ich bin gut vorbereitet und ich bin ausgeruht, dann empfindet man das vielleicht als gar nicht so stressig, weil die Ressourcen damit da sind, um mit diesem Examen umzugehen. Verstehe ich dich da richtig?
Genau, dann hättest du sozusagen vereinfacht gesagt sehr viel auf deiner Ressourcenseite, wenn du das in eine Waagschale werfen würdest, ne? Und vielleicht wiegt dann deine Ressourcenwaagschale schwerer und leichter ist dann die Seite des Examens, ne? Die wird sozusagen nach oben gehoben. Und im Sinne dieses Wagenmodells kann man natürlich Stress auch insofern verstehen, dass wenn das Examen und vielleicht auch die Angst davor schwerer wiegt als die eigenen Ressourcen, vielleicht auch die eigenen Überzeugungen, der eigene Optimismus, das eigene Wissen, das ich mir angereichert habe im Rahmen der Examensvorbereitung, ne? Wenn da das Examen, die gefühlte Angst schwerer wiegt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass daraus Stress in der subjektiven Wahrnehmung resultiert.
Okay, ich nehme da jetzt mal mit raus, dass es auf jeden Fall hilfreich sein könnte, an seiner subjektiven Wahrnehmung ein bisschen zu feilen. Ja, lass uns doch mal diese Waagschalen so ein bisschen anschauen. Aus deiner Erfahrung und aus deiner Forschung, was weiß man denn darüber, welche Faktoren als besonders belastend empfunden werden? Und gibt es vielleicht auch Faktoren, die das Stresslevel bei ExamenskandidatInnen eher senken können?
Okay, du fragst bezüglich bestimmter Faktoren. Ja, also da kann man allgemein, wenn wir gerade auch bei dem Konstrukt Stress waren, erstmal stressförderliche Faktoren identifizieren. Ne? Nämlich Situationen, die als unvorhersehbar gelten, auch als unkontrollierbar, ne? Zum Beispiel das Examen, da weiß man nicht unbedingt, was kommt dran. Ne? Das kann man nicht kontrollieren als Studentin, als Student. Ne? Die hat das Potenzial zum Stresserleben, ne? So eine Examenssituation. Ne? Das heißt, die ist auch potenziell mit hohen Kosten verbunden. Ne? Ich höre das von Studierenden auch immer, wenn sie bei mir im Coaching-Gespräch sind, ne? Dass sie so die Angst äußern, oh je, was ist, wenn ich durchfalle? Ne? Das sind ja diese hohen Kosten, die damit verbunden wären. Ne? Das heißt, solche allgemeinen stressförderlichen Faktoren sind natürlich in der Examensvorbereitung vor allem darauf zurückzuführen, dass die Dauer einfach sehr lang ist. Wir erinnern uns hier an das Regensburger Stressprojekt. 13 Monate wurden da die Studierenden begleitet und die meisten Jurastudierenden wissen, dass 13 Monate eher ja vielleicht dem Zeitrahmen eines Freischusses ähnelt. Wenn man sich auf den Freischuss vorbereitet, dann ist man etwa 12, 13 Monate in der Examensvorbereitung. Aber die durchschnittliche Zeit, zumindest bei Heidelberger Studierenden, wie lange sie sich in der Examensvorbereitung befinden, die ist tatsächlich etwa bei 18 Monaten anzusiedeln, also 1,5 Jahre. Das heißt, diese Dauer der Examensvorbereitung ist ein Faktor, der hier als stressförderlich gesehen werden kann. Insbesondere, wenn er mit einem Mangel an Bedürfnisbefriedigung einhergeht. Ne? Und dann sind wir wieder ein Stück weit bei den Ressourcen. Wenn die Anforderungen über eine lange Zeit so intensiv sind, ne, dass die Studierenden intensiv sich mit dem Lerninhalt des jeweiligen Rechtsgebiets auseinandersetzen müssen, dass sie sich auch intensiv wieder Probeklausuren immer wieder gegenübersehen, dass sie sich vielleicht auch Probeexamina stellen, ne, dass hier natürlich Ressourcen in der anderen Waagschale ja die Tendenz haben, sich vielleicht zu verflüchtigen. Ne? Und umso wichtiger ist es dann eben, auch aktiv in Ressourcen zu investieren. Und das ist auch etwas, was ich zu einem späteren Zeitpunkt in unserem Interview nochmal ansprechen möchte.
Ja, mir fiel dazu noch ein, sorry, wenn ich da reingrätsche. Also ich habe ja auch diese Studie aus Regensburg gelesen und ich finde, die haben auch so ein paar Faktoren aufgeworfen, die sich bei mir so sehr ein Wiedererkennen hervorgerufen haben. Also zum Beispiel ein Fakt, das hast du ja auch vorhin auch gesagt, Konkurrenzdruck unter Mitstudierenden. Ich bin nämlich auch Ex-Heidelbergerin, ich weiß, wie es in Heidelberg läuft, dass man sich permanent vergleicht, dass das auch Stress erzeugt. Dann so Aspekte wie, dass ich finde, es gibt in der juristischen Ausbildung selten belastbares Feedback, wie gut vorbereitet man denn eigentlich ist. Also, dass man seine Probeklausuren schreibt, die fallen mal gut aus, mal weniger gut und irgendwie weiß man eigentlich erst in dieser sehr unwägbaren Examenssituation, ob es jetzt reicht oder nicht. Und auch sehr spannend fand ich, dass man in der Regensburger Studie festgestellt hat, dass wer viel arbeiten muss während der Examensvorbereitung, um seinen Lebensunterhalt zu decken, sich auch sehr gestresst fühlt und sich das leider oft auch in nicht so guten Examensergebnissen widerspiegelt. Das sind alles so Punkte, da dachte ich mir, da kann man vielleicht am System erstmal nicht so viel ändern, aber man muss für sich persönlich einen Umgang damit finden. Ja, wir haben ja jetzt sehr viel das Problem beschrieben, aber wir im Podcast versuchen immer auch Lösungsansätze anzubieten. Auch die juristischen Fakultäten haben das ja inzwischen erkannt. Also ich habe gesehen, in Freiburg hilft man Studierenden bei der Suche nach einer Lerngruppe oder eine andere Uni hatte autogenes Training angeboten. Ich habe das damals in der konkreten Situation so ein bisschen als Doktern an Symptomen empfunden. Was empfiehlst du denn deinen Studierenden, wenn die zu dir ins Coaching kommen? Was kann man machen, um trotz des Drucks irgendwie mental leistungsfähig zu bleiben und vielleicht auch wichtiger, gesund zu bleiben?
Also auch da würde ich, glaube ich, eine Unterscheidung treffen zwischen besserem Umgang mit chronischem Stress. Ja, in der Examensvorbereitung könnte man sagen, das ist häufig das Thema, weshalb sich Studierende im Rahmen meines Coaching-Angebots, dass ich einmal wöchentlich in Form einer Sprechstunde an der Universität Heidelberg anbiete. Das ist das Thema im Wesentlichen, weshalb sie zu mir kommen. Ne? In der Examensvorbereitung, Strategien, die stressreduzierend wirken, aber auch wohlbefindensförderlich sind. Ne? Von mir zu erfahren, als Psychologe, ne, was ich da zurückmelden kann, wie dieser Umgang mit chronischem Stress besser gelingt. Ne? Das ist das eine, worauf man fokussieren kann. Hin und wieder kommen aber auch Studierende zu mir, die wünschen sich Tipps zum besseren Umgang mit akutem Stress. Ne? Und da geht es dann häufig in den Gesprächen darum, dass ich mit Studierenden über Strategien spreche, wie sie in der jeweiligen Klausursituation, ne, also für Probeexamina auch, dann sich bestmöglich regulieren können, ne, ihren Stress bestmöglich ja, herunterfahren können oder in einem Level halten, der in dem Sinne gutes Leistungsverhalten ermöglicht. Ne? Das heißt, Umgang mit chronischem Stress, Umgang mit akutem Stress, hier könnte man eine Unterscheidung treffen. Ich vermute, Tina, dass deine Frage eher so auf die Examensvorbereitung auch abzielt.
Tatsächlich sowohl als auch. Das können wir gerne so ein bisschen aufdröseln, weil genau, erzähl einfach mal, wir können ja mit der Examensvorbereitung starten, was du da empfehlen würdest und dann später noch auf die konkrete Prüfungssituation eingehen.
Ja, genau. Also interessanterweise habe ich im Rahmen meiner Forschung auch einen Workshop entwickelt an der Universität Heidelberg und habe damals mit Studierenden auch eine randomisierte, kontrollierte Studie durchgeführt, wo ein paar von den Studierenden in der Examensvorbereitung in einer Experimentalgruppe gelandet sind und eine vergleichbare Gruppe von Studierenden in einer Kontrollgruppe. Und ich habe als Intervention einen Selbstregulationsworkshop angeboten, der innerhalb von 3 Stunden verschiedene Inhalte, verschiedene Strategien, um mit Stress besser umzugehen, den Studierenden an die Hand gegeben hat. Und zwar habe ich da einmal den Fokus gehabt auf mentale Selbstregulation, also man könnte sagen präventive Aspekte, womit es gelingt, besser den Weg durch die Examensvorbereitung zu bewältigen. Und da habe ich so etwas angesprochen wie Zeitmanagement. Es ist wichtig, auch effektiv zu lernen, gegebenenfalls mit einem Lernplan, der gute Strukturen schafft, aber hier auch funktional zu denken. Und ein zweiter Schwerpunkt in diesem Workshop waren Strategien der emotionalen Selbstregulation, die eher so auf den Bereich Stressreduktion abgezielt haben und aber auch die eigenen Ressourcen fördern sollten. Und da ging es um Emotionsmanagement, Entspannungsfähigkeit und soziale Unterstützung. Und du siehst schon, das sind alles so große Schlagwörter, die eine Rolle spielen, ne, wo ich sage als Psychologe, das sind Ressourcen, die sollte man als Studentin, als Student nicht vernachlässigen. Denn wenn man schon so intensiv lernt in der Examensvorbereitung, ist es wichtig, auch eine Gegenwelt zu haben zum Lernen, also einen Feierabend könnte man auch sagen, und dass man dann weiß, seinen persönlichen Interessen entsprechend, was mache ich dann? Gehe ich zum Beispiel ins Fitnessstudio? Treffe ich Freunde? Oder gehe ich zum autogenen Training, wie du das so gut gesagt hast. Ne? Also da einfach eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, was es für Möglichkeiten gibt, das habe ich in diesem Workshop gemacht. Und der hat sich tatsächlich auch als kurzfristig wirksam erwiesen auf subjektiven Stresserleben als Outcome, aber auch auf einem Outcome, das subjektives Wohlbefinden sich in der Forschung nennt. Man könnte auch so sagen wie Happiness, ja, subjektives Wohlbefinden.
Happiness in der Examensvorbereitung klingt auf jeden Fall sehr verlockend. Was du gerade meintest zum emotionalen Erleben, vielleicht kannst du das gleich nochmal ein bisschen erklären. Ich hatte jetzt die Assoziation, ich habe tatsächlich nach dem ersten Staatsexamen die fixe Idee gehabt, dass ich mich von einer Sportpsychologin coachen lasse, weil ich mir überlegt habe, die Belastung von einem Olympioniken, der sehr lange trainiert und auf Knopfdruck Höchstleistungen abliefern muss, unterscheidet sich ja gar nicht so sehr von dem, was wir da im Examen bringen müssen. Und da ging es auch sehr viel darum, vielleicht die Emotionen ein bisschen zu ändern, die man mit dem Examen verknüpft. Weil jedes Mal, wenn ich daran gedacht habe, habe ich ganz doofe Gefühle gehabt und gedacht, wie furchtbar, das wird ganz schlimm und ich kriege das eh nicht auf die Reihe. Und da haben wir viel daran gearbeitet, so den Fokus zu verändern, dass das auch für mich jetzt ein Ticket sein kann, Ziele zu erreichen, die über das Examen rausgehen, was ich mir als Weg überlegt habe, was ich als Juristin machen möchte. Geht es so in die Richtung oder ist das was ganz anderes?
Das geht so ein bisschen in die zweite Richtung, ne, wo ich sagte, es kommt auch darauf an, sich über längere Zeit hinweg auch mit akuten Stresssituationen, ne, nämlich mit den Klausuren, sich damit auseinanderzusetzen. Auch da Strategien zu haben, um dann sein Leistungspotenzial umzusetzen. Ne? Und dass du da den Vergleich ziehst zum Spitzensport, das finde ich gar nicht so weit hergeholt. Ich selber nutze gerne Metaphern, um den Studierenden ja solche Strategien auch verständlicher zu vermitteln. Ne? Also man könnte sagen, das ist ja etwas, was auch viele Studierende schon gehört haben. Ne? Die Examensvorbereitung gleicht einem Marathonlauf. Ne? Und nun sollte man sich über längere Zeit seine Kräfte gut einteilen. Und eine Klausurbearbeitung, das gleicht vielleicht eher einem Sprint, könnte man sagen. Ich persönlich nutze da gern die Metapher eines Bergsteigers, einer Bergsteigerin, ne, die eben zum Gipfel nach oben klettert und dann wieder zurück. Ne? Und wenn man da schafft, verschiedene Phasen im Rahmen der Klausurbearbeitung auch gut für sich einzuteilen Und da spielt genau das, was du vielleicht hier auch mit meinst, eine Rolle, nämlich sich das Ziel richtig zu setzen, sich positiv auch selbst zu instruieren. Das habe ich bei dir rausgehört. Also sich eher sowas zu sagen wie, ich bin überzeugt, ne, dass ich das Zeug dazu habe, das hier zu meistern, ne, und sich eben nicht mit ungünstigen Gedanken im Weg zu stehen. Ne, das ist entscheidend. Ne? Also was macht man denn dann, wenn es um die Wurst geht, sprichwörtlich? Ne? Kann ich dann meinen konzentrativen Fokus finden? Wie gehe ich mit Störungen um und bin ich in der Lage, dann tatsächlich eine erfolgreiche Klausur im Rahmen dieser 5 Stunden Bearbeitungszeit, die ich für mich persönlich als erfolgreich gelöst bewerte, abzugeben?
Ja, da sind wir schon mittendrin in der konkreten Klausursituation. Dazu auch noch ein Schwank aus meinem Leben. Also ich hatte im ersten Examen leider die Situation, dass ich mir nicht so ganz sicher war in einer Klausur, welchen Weg ich gehen will. Die Uhr klickte immer weiter und irgendwann war ich so in Panik, dass ich keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Was macht man denn da? Also ich war in dem Moment sehr überfordert, wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Gibt es da Strategien, wie man zurückkommt in diesen Fokus auf die Aufgabe und sich nicht so darin versteigt, dass dem Körper jetzt ganz viel Unangenehmes passiert?
Mhm. Im besten Fall kommt einem so eine Situation bekannt vor. Ne? Im besten Fall hat man so eine Situation schon mal geübt in einem Probeexamen, auch in einer Probeklausur, ne, dass man einen Fall vor sich liegen hat und man nicht weiß, wie man sich jetzt den Weg durch den gefühlten Dschungel bahnt. Ne. Und dann in so einer akuten Stresssituation ist es wirklich immer erstmal ein guter Rat zu sagen, ne, Stift beiseite legen, mal tief ein- und ausatmen, ne, und über ja, so diese rhythmische Reizung des Atemzentrums, ne, dann auch Selbstregulation zu erfahren und dass sich damit auch die Gedanken wieder beruhigen. Und das funktioniert auf jeden Fall. Ne? So ist unser Organismus aufgebaut. Eine ruhige Atmung wird auch eine ja, Normalisierung des Herzschlages, der Atemfrequenz bewirken. Und dann kann man ja, mit besseren Leistungsvoraussetzungen, wenn man kurz mal innegehalten hat, sich dem Klausurgeschehen wieder widmen und da auch, ja, back to the roots, nach und nach sich seine Schritte wirklich bahnen, ne? Und auch zuversichtlich sein, dass man in der vielen Zeit, die man aufgewendet hat für die Examensvorbereitung, schon irgendeine Idee haben wird und diese Idee auch umsetzen kann mit einer stringenten Argumentation. Ne?
Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, das werden auch viele HörerInnen bestätigen, dass man oft im Studium eher kommuniziert kriegt, dass man zu wenig weiß und nicht, wie viel man tatsächlich schon gelernt hat. Und dieses Selbstbewusstsein, sich zu erhalten und Vertrauen in die eigene juristische Kompetenz, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Und ich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung ist es umso wichtiger, sich auch nur mit Leuten zu umgeben, die einem dann ein positives Gefühl geben in dieser Phase und einen nicht irgendwie runterziehen, indem die ganze Zeit auf Wettbewerbsmodus gehen. Also auch die Auswahl der Menschen, mit denen man in der Zeit viel Zeit verbringt, glaube ich, ist total essentiell.
Da gebe ich dir recht, ne? Und das ist das, was ich meinte vorhin mit funktionalem Denken, ne? Worüber ich auch mit Studierenden im Rahmen meines Workshops spreche, ne? Wenn ich den anbiete. Das heißt, einfach so den Fokus auf das Wesentliche zu halten, ne? Sich durch das Denken nicht selber im Weg zu stehen, sondern zu wissen, okay, letztlich kommt es darauf an, ne? Dass ich persönlich eine gute Klausur schreibe, ne? Das ist mein Studium, ne? Ich werde den wenigsten von den Kommilitoninnen und Kommilitonen später nochmal über den Weg laufen, ne? Das ist auch etwas, wo ich den Studierenden immer versuche, das Konkurrenzdenken so ein bisschen auszuquatschen, ne? Letztlich studiert jeder für sich selbst und die Studierenden sollten schauen, ne, dass sie sich auch mit sich selber, auch mit den eigenen Leistungen eher vergleichen. Ne? Also wir sprechen da in der Psychologie auch von intraindividuellen Vergleichen, die wesentlich nützlicher sind. Ja? um sich auch selber zu motivieren beispielsweise. Ne? Und wenn man da den Referenzrahmen sieht, was konnte ich noch am Anfang der Examensvorbereitung und was kann ich jetzt, ne? Dann bietet das doch einen ganz, ganz entscheidenden Blickwinkel für eine gute Klausurbewältigung. Und auch das kann man sich dann mal in der jeweiligen Situation vergegenwärtigen, ne? Wie viel man da an Zeit investiert hat. Und es gibt einen schönen Spruch, den sage ich eigentlich ganz gerne: Das Gehirn wird besser in dem, was es immer wieder tut. Ne? Und wenn die Jurastudierenden sich immer wieder in ihrer Examensvorbereitung mit examensrelevanten Inhalten befassen, dann macht das Gehirn genau das. Ne? Es baut eben neuronale Netzwerke auf, die so juraspezifisch sind, ne, dass diese eben auch angezapft werden können in der jeweiligen Klausursituation. Also da auch wirklich den Studierenden Mut zuzusprechen. Dabei ertappe ich mich, Gott sei Dank, es ist nämlich so unglaublich wichtig meines Erachtens nach, dabei ertappe ich mich immer wieder in den Coaching-Gesprächen.
Ja, das ist interessant. Du greifst da viele Sachen auf, die ich auch mit meiner Sportpsychologin gemacht habe. Also sie hat mir auch gesagt, ich soll mir aufschreiben alle Noten meiner Übungsklausuren, die ich bisher geschrieben habe, und mir das dann mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man es so gesammelt hat, habe ich dann festgestellt, da ist auch wirklich schon sehr viel Gutes dabei. Und dann hat es auch so die Perspektive ein bisschen gerade gerückt oder auch sehr plastisch, hat sie mich einmal gebeten, so ein Bild zu malen, wie ich mir das vorstelle an dem Tag, wenn alles vorbei ist und wie es mir da geht, und Leute hinzuzufügen, die da dabei sein werden, um mir das an meinen Lernplatz zu hängen. Und das klingt so ein bisschen albern, habe ich zuerst gedacht, aber ich habe mir das oft angeguckt und gedacht, es wird richtig gut, wenn ich an diesem Tag aus dem Prüfungssaal laufe. Und ich glaube, man kann sich da auch echt so ein bisschen selber umpolen, dass man positiver denkt.
Ja, genau. Und ich würde vielleicht gar nicht sagen albern unbedingt, aber zumindest befremdlich. Ne? Es sind ja doch irgendwie Strategien und Techniken, ne, die einem da aus einem anderen Fachgebiet nahegebracht werden. Ne? Und genau das ist ja gerade die Bereicherung, ne? Wenn man so interdisziplinär zusammenarbeitet, ne? Wenn auch die Psychologie etwas zu sagen hat zur Rechtswissenschaft. Ne? Das ist genau das. Und wenn es für das Individuum hilfreich ist, ne, und das entnehme ich deinen Schilderungen, Tina, dann ist das doch das Wesentliche. Das ist das, was zählt.
Ja, schön, Tom. Jetzt haben wir schon ganz viel abgefrühstückt, viele gute Tipps von dir gehört. Ich hätte noch eine kleine Abschlussfrage. Und zwar scheint ja das erste Examen bisher halbwegs gut erforscht zu sein. Wie sieht es denn mit dem zweiten Staatsexamen aus? Weil da muss ich sagen, ich habe das schon geschrieben, und ich und mein Dunstkreis, wir haben eigentlich das zweite Examen jetzt nicht unbedingt als schön empfunden, aber deutlich weniger belastend als das erste. Hat sich da die Psychologie schon mal ein bisschen mit befasst, woran es liegt, oder bilden wir uns das auch nur ein?
Also mir persönlich sind dazu keine psychologischen Studien bekannt, und auch für das erste Staatsexamen, sprich für die erste juristische Prüfung, gibt es ja bisher nur diese eine systematische Studie, ne? Nämlich der Regensburger, die im letzten Jahr eben publiziert wurde. Das heißt, auch da muss man einfach noch sagen, ist die Forschungslage sehr, sehr dünn. Ja, und noch dünner ist eben das Eis, wenn man jetzt die Frage von dir beantworten mag. Mir selber, wie gesagt, sind keine Befunde bekannt, und ich kann mir vorstellen, dass allerdings viele Parallelen da sicherlich sich auftun. Ne? Weil ich höre das auch von den Studierenden, ne? Wenn sie dann einmal das erste Examen, die erste juristische Prüfung bewältigt haben. Ah ja, gut, jetzt habe ich das, aber naja, das zweite Examen wartet ja auch schon auf mich. Und das Gute ist, die gute Nachricht an der Stelle ist, dass die resilienten Studierenden, ne, ja sozusagen diejenigen sind, die in dieser Position sind. Ne? Denn es vermag ja schon an bestimmten Leistungskompetenzen und an bestimmten Fähigkeiten auch den Stress in den Griff zu bekommen, so ein erstes Examen, ne, in die Tasche sich zu lernen. Ne? Also da muss ich auch sagen, das erste Examen ist sicherlich auch ein Stück weit ein Scheideweg, ne, wo sich herausstellt, welche Studierenden sind belastbar und welche Studierenden können auch mit dem Prüfungsformat, das nun mal leider so ist, ne, in diesen 5 Stunden, dass man sich den Klausuren widmet und da bestmöglich in einer Falllösung sein Wissen präsentiert. Die Studierenden, die das können, ne, die sind dann auch auf dem Weg des zweiten Examens. Und ich gehe davon aus, ne, dass sich da ähnliche Effekte zeigen. Ne. Da wirst du jetzt wieder mehr sagen können. Du bist ja, glaube ich, selber aktuell in der Phase des Rechtsreferendars.
Nicht mehr, ich habe es tatsächlich hinter mir seit Oktober. Genau. Ja, das wäre eigentlich auch eine spannende nächste Folge, die wir miteinander aufnehmen können. Ich sehe jetzt nur leider, uns rennt wirklich die Zeit davon. Und ich glaube, wir können festhalten, da gibt es nach wie vor viel Forschungsbedarf und auch einen gewissen Leidensdruck, sodass es wünschenswert wäre, solange sich das System nicht ändert, zumindest mehr Angebote geschafft werden. Und ich sage an dieser Stelle einfach herzlichen Dank an dich, Tom, für deine Zeit, dass du uns dein Wissen mit uns geteilt hast, und an unsere HörerInnen natürlich wie immer die Aufforderung, gebt uns Feedback, habt ihr Fragen, meldet euch und bewertet uns gerne auf den einschlägigen Streamingdiensten. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.